Sterben und Trauern, der Podcast mit Professor Ernst Engelke, einer der renommiertesten Palliativpsychologen, spricht über den Umgang mit Sterbenskranken, gibt Tipps und macht Mut. Gespräche mit sterbenskranken Menschen, die können eine besondere Herausforderung sein. Habt ihr eine spezielle Erinnerung an ein solches Gespräch, lieber Ernst, lieber Papa?
Ja, ich habe natürlich viele solche Erinnerungen. Ich nenne mal eine junge Frau, die schwanger war, erzählte mir, dass sie gerade vom Arzt gekommen ist und die Diagnose bekommen hat, ein Mammakarzinom zu haben, das bereits metastasiert ist. Das hat mich von den Füßen gezogen.
Und hast selbst du überlegen müssen, was du darauf antwortest, oder war dir das klar?
Im ersten Augenblick wusste ich nicht, wie ich darauf antworten sollte und habe einfach mal gewartet, wie sie damit umgeht, dass ich nichts sagen kann im Augenblick. Und habe versucht, dann das aufzugreifen und einfach mitzuteilen, wie schlimm ich das finde.
Mhm. Papa, bei dir?
Ja, meine Erinnerung ist noch sehr frisch, weil erst kürzlich mein Vater verstorben ist und ich mit ihm auch und gerade in seiner letzten Lebensphase ja eine ganze Menge an Gesprächen geführt habe, auch über den Tod. Und was ich dabei gelernt habe, ist erstens, ich hatte nicht erwartet, dass ich so gut mit ihm über dieses Thema reden kann, weil eigentlich war immer meine Mutter diejenige, die früher geredet hat, und er war eher so der Schweiger. Aber während ich in der Sterbephase mit meiner Mutter weniger gut dieses Thema ansprechen konnte, war es bei meinem Vater ganz anders. Das hat mich sehr positiv überrascht und hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben. Und die zweite Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, ist, dass es ganz wichtig ist, sich einzulassen auf die Welt des Sterbenden. Und dies in der Tat anders als die, wie ich sie erlebe. Und ich musste auch in Teilen seine Sprache interpretieren, weil er auch, was gar nicht im normalen Leben früher sein Fall war, sehr bildhaft gesprochen hat. Aber ich habe nach einigen Gesprächen ihn wirklich gut übersetzen können und auch verstehen können. Und ich glaube, das hat uns auf beiden Seiten, ihm und mir, auch sehr geholfen und wir haben uns gut verständigt.
In unserer heutigen Folge, da geht es unter anderem darum, angemessene Worte im Umgang mit Sterbenskranken zu finden. Und wir alle wissen ja, manchmal kann das Schweigen auch mehr als 1000 Worte sagen. Und ich freue mich, dass wir jetzt schon zum vierten Mal zusammensitzen. Herzlich willkommen also, Journalist Michael Reinhardt, mein Papa zu meiner Rechten, und der Palliativpsychologe Professor Ernst Engelke zu meiner Linken. Für die heutige Podcast-Folge, da haben wir uns drei Ziele gesteckt. Erstens, wir wollen Ihnen, liebe Zuhörende, verdeutlichen, wie wichtig eine angemessene Kommunikation mit Sterbenskranken ist. Wir wollen Ihnen zweitens zeigen, wie Sie angemessene Gespräche mit Sterbenskranken und Sterbenden führen können, und geben praktische Tipps an die Hand. Und drittens werden wir Ihnen anhand von konkreten Beispielen auch zeigen, dass Sterbende oft Lebensweisheiten und Einsichten vermitteln können. Ernst, warum ist es deiner Meinung nach empfehlenswert, sich mit diesem Thema überhaupt intensiver auseinanderzusetzen?
Wir begegnen in unserem Leben immer wieder Menschen, manchmal täglich, die in irgendeiner Weise mit dem Sterben konfrontiert sind, mit dem eigenen Sterben oder auch mit dem Sterben von Angehörigen, von Freunden, von Kollegen. Und es ist eine große Unsicherheit da, manchmal eine Verlegenheit, mit der Bereitschaft auszuweichen, dann mit diesen Betroffenen und getroffenen Menschen zu sprechen. Insofern ist es sehr hilfreich, einige Tipps zu haben, einige Kenntnisse zu haben, welche Möglichkeiten es gibt, solche Gespräche zu führen.
Ja, wir wissen, die Kommunikation mit Sterbenden ist alles andere als einfach, aber wir sind der festen Überzeugung, es lohnt sich für alle Beteiligten, sich dieser Herausforderung zu stellen.
Ja, Sterbende und ihre Angehörigen, die sind in einer Ausnahmesituation. Da läuft manches anders als gewohnt, eben auch Gespräche. Häufig fehlt das Verständnis füreinander, das Verstandenwerden, darüber hatten wir es in anderen Folgen auch schon mal. Wir wollen Ihnen jetzt helfen zu verstehen, warum das so ist und wie es gelingen kann, trotzdem wieder einen Zugang zueinander zu finden. Eine Situation, die einige aus ihrem Alltag sicherlich kennen, Ernst, ist, eine Freundin sagt mir zum Beispiel, dass sie Krebs hat. Wie gehe ich damit um und was antworte ich ihr?
Eine Begegnung wie die von dir jetzt geschilderte hat sowohl einen nonverbalen Aspekt und einen verbalen Aspekt. Das Nonverbale ist sofort, dass diese Begegnung eine Konfrontation ist. Das heißt, die Freundin, die diesen Krebs hat, ist die Kranke, die Verletzte, die mich als gesunden Menschen damit konfrontiert. Und ich konfrontiere sie in demselben Augenblick mit meiner Gesundheit. Das bedeutet, dass Gespräche mit sterbenskranken oder sterbenden Menschen immer Konfrontationen sind. Die Gesunden konfrontieren den Kranken mit der Gesundheit, die der andere nicht mehr hat. Und die Kranken konfrontieren die Gesunden mit der Krankheit, die der Gesunde nicht haben möchte. Insofern ist das ein Grundkonflikt, der immer gegeben ist. Und diese Konfrontationen lassen sich dann noch ausweiten. Eine Frau kann für einen Mann eine Konfrontation sein, in der Pflege zum Beispiel. Oder auch eine junge Frau kann für eine ältere Frau eine Konfrontation sein. Oder ein alter Mann kann einen für jungen Mann eine Konfrontation sein. Und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass es zunächst erstmal eine beiderseitige Konfrontation ist. Und die wirkt in jedem Fall durch das ganze Gespräch. Die wird ja nicht aufgehoben.
Ja, und in einer solchen Situation ein gelingendes Gespräch zu führen, ist für viele eine große Herausforderung. Du hast, Ernst, Techniken entwickelt, wie Gespräche mit Patientinnen und Patienten besser gelingen können. Darüber hast du auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Patienten erreichen. Wir haben das schon mal in einem vorherigen Podcast erwähnt und ganz kurz vorgestellt. Wenn du bitte nochmal uns genau darlegst, was ist der Kern deines Fokussierungsmodells?
Ich habe mehrere Psychotherapieausbildungen hinter mir. Ich habe mehrere Trainings für Clinical Pastoral Training hinter mir. Und all die Modelle für die Begleitung waren mir zu kompliziert. Die sind mir in der konkreten Situation der Begegnung mit Sterbenskranken nicht eingefallen oder ich konnte sie nicht umsetzen. Also habe ich versucht, diese Vielfalt von Möglichkeiten zu reduzieren auf ein Modell, das aus 4 Aspekten besteht. Das Erste, was ich wissen muss, es wird in vielen Büchern zur Gesprächsführung gesagt, du sollst eine Ich-Aussage machen, du sollst von dir sprechen. Das ist eigentlich eine Tautologie.
Und Du-Botschaften vermeiden, ne?
Und ja. Du-Botschaften vermeiden. Und das ist eigentlich Nonsens, nicht nur eine Tautologie. Mhm. Weil niemand kann eine andere Botschaft machen als die eigene. Wir können nur von uns reden und alles, was wir sagen, kommt von uns. Wenn wir sagen, der hat das gesagt, dass das gesagt worden ist und vielleicht gesagt worden sein könnte, dann ist das eine Aussage von dem, der etwas sagt und nicht über Dritte. Das heißt, jede Aussage kommt von mir und die habe ich zu verantworten. Das ist der erste wichtige Punkt. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann meine Aussagen fokussieren. Da sehe ich 4 Möglichkeiten, auf welchen Fokus ich das Ganze ausrichten kann. Der eine Fokus ist, ich erzähle von mir. Der zweite Fokus ist, ich antworte eigentlich nicht, sondern bitte den anderen von sich zu erzählen. Der dritte Fokus ist, es geht auch immer um Sachen. Und um diese Sachen zu besprechen, werde ich weder eine Ich- noch eine Du-Aussage machen. Und die vierte Variante ist, es gibt ein soziales Umfeld, sowohl bei dem Patienten als auch bei mir. Und ich kann aus meinem sozialen Umfeld jemanden ansprechen oder eine Sache aufgreifen.
Das ist jetzt die Theorie, Ernst, aber gib uns doch bitte mal das ein oder andere Beispiel, wie wir das genau anwenden können.
Die Grundposition von Kranken zu Gesunden ist eigentlich die Bitte, hilf mir. Bei der Ich-Fokussierung sage ich, ich helfe dir gern. Oder ich habe jetzt keine Zeit. Oder ich muss einen Augenblick warten. Oder ich komme später. Das ist eine Ich-Fokussierung. Oder ich kann das nicht. Bei einer Du-Fokussierung, wenn mir jemand sagt, hilf mir modifiziert, dann verweigere ich eigentlich die Antwort. Und sage, du musst mir mehr von dir erzählen, damit ich dir helfen kann. Und dann unterscheide ich 4 Varianten, wie ich das machen kann. Jemand sagt zu mir, hilf mir, dann sage ich ihm, erzähle mir von deiner Not. Erzähle mir von deinen Erwartungen. Erzähle mir von deinen Erfahrungen. Das heißt, ich öffne die Gesprächsführung ganz, ganz weit. Die zweite ist, ich stelle eine offene Frage und frage, was ist passiert? Wobei möchtest du Hilfe haben? Wen hast du schon gerufen? Wie lange bist du schon krank? Was erwartest du von mir? Wie viel bist du bereit zu zahlen? Dann kann ich als drittes eine geschlossene Frage nehmen. Hast du schon den Arzt gerufen? Bist du sehr erschöpft? Hast du schon gebrochen? Hast du Kopfschmerzen? Das sind geschlossene Fragen, die normalerweise mit Ja oder Nein geantwortet werden. Und die vierte Variante, das ist eigentlich die schnellste Variante, zu jemandem Kontakt aufzunehmen. Du blutest ja aus dem Kopf. Du bist völlig erschrocken. Du bist geschockt. Ich spüre, wie traurig du bist. Das heißt, ich verbalisiere etwas, was ich mit meinen Sinnen aufnehme und benenne das auf den Patienten hin und habe dann meistens noch so eine kleine Anmerkung als Infragestellung. Ist es so? Trifft es so zu, was ich gerade sage? Das ist das bei der Du-Fokussierung. Bei der Es-Fokussierung erläutere ich beispielsweise die Erkrankung. Es handelt sich um einen Tumor, der hat diese Begründungen, aufgrund deren er entsteht und wie er sich entwickelt. Folgende Therapien sind möglich, er dauert so lange. Und wie sind die Aussichten? Das heißt, ich bleibe nur bei der Sache. Oder die Krankenschwester erklärt, wie die Grundwäsche funktionieren soll oder wie der Gang auf die Toilette gehen soll. Also eine sachorientierte Aussage. Und die vierte Variante, die ich dann die lebensweltorientierte Variante nenne, heißt dann zum Beispiel, ich muss meinen Kollegen holen. Der Psychologe wird mit ihr sprechen. Oder ich frage dann, was ist mit deinem Vater? Was ist mit deinen Kindern? Oder wer versorgt jetzt deine Wohnung zu Hause? Das heißt, ich greife etwas auf. Damit kann ich das Gespräch fokussieren, steuern und lenken.
Du schreibst in deinem Buch, Ernst, dass es mindestens 36 Optionen gibt, eine Frage von Kranken zu beantworten. Das schreckt zunächst erstmal ab, 36 Optionen. Dann muss ich mich erstmal ganz tief in das Thema einarbeiten. Erstens mal, was heißt das für mich als Angehöriger, 36 Optionen? Und gibt es etwas, wenn ich dich jetzt fragen würde, Ernst, ich muss heute Nachmittag zu einem Sterbenskranken gehen. Hast du eine Empfehlung, wie ich mich kommunikativ geschickt verhalten kann?
Also die Teilnehmer in den Seminaren lachen dann auf meine Antwort. Es gibt immer 7 Möglichkeiten, sage ich dann. Du kannst dann sagen, ich komme gern. Du kannst dann sagen, erzähle mir mehr. Du kannst sagen, wo soll ich hinkommen, was ist passiert. Also ich kann diese 7 Varianten sofort im Kopf durchziehen und kann dann überlegen, welche ich nehme. Also ich sage nicht, welche Antwort richtig und falsch wäre oder welche du unbedingt nehmen solltest. Ich werde empfehlen, die Frage aus dem Fokus zu nehmen, die dir und dem Patienten am besten entspricht. Und da hast du eine freie Wahl.
Also welche Frage mir jetzt zum Beispiel am sympathischsten erscheint, ist, wenn eine Freundin mir sagt, sie hat Krebs, sie kommt gerade vom Arztbesuch, dann wäre ich wahrscheinlich erstmal so, dass ich sagen würde, ja, und jetzt geht's dir bestimmt richtig scheiße.
Das kannst du natürlich sagen, ist eine Variante von, das ist eine Variante von 36 Varianten, die du wählen kannst. Du kannst ja zum Beispiel ablenken und kannst sagen, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee miteinander. Das ist Ablenken. Du kannst sagen, jetzt geh aber bitte sofort zum Arzt hin und zwar zu dem Arzt, der am besten ist. Das ist eine Anordnung. Du kannst auch sagen, jetzt gehen Sie bitte erstmal dahin, trink einen Kaffee und dann reden wir miteinander. Und wenn wir geredet haben, gehen wir zusammen zu meinem Arzt, der ist nämlich super und der kennt wieder Leute, die besser sind. Das heißt, ich mache eine Dirigat. Ich lenke, wie jemand das Ganze machen soll.
Also sicherlich nicht angemessen ist, Plattitüden zu verwenden wie, ach, das wird schon wieder, andere haben es auch geschafft und so etwas. Aber
Das kann jemand sagen, der im Augenblick nicht in der Lage ist, auf dieses Gespräch einzugehen. Das ist eine Schutzformulierung, um den anderen von sich zu halten. Auch das muss ich so sehen.
Okay, also du würdest nicht sagen, hütet euch vor solchen Plattitüden, sondern sie können in einer bestimmten Situation durchaus angemessen sein?
Beziehungsweise einfach aus einem rauskommen, weil man gerade so fühlt.
Also eine der Plattitüden ist ja, wir müssen alle mal sterben.
Das möchte man in dem Moment
ist sogar eine Wahrheit.
Ja, das ist eine Wahrheit. Aber mit der helfe ich im Augenblick überhaupt nicht.
Genau.
Aber ich kann mir helfen, indem ich mich durch solch eine Formulierung aus der Sache rausziehe, weil ich selbst auch erkrankt bin oder weil meine Tochter erkrankt ist oder wie auch immer. Und ich kann das nicht ertragen, noch jemanden zu hören und noch jemanden zuwenden zu müssen. Das ist eine Schutzform, wie das häufig in den Pflegeeinrichtungen gemacht wird. Auch Ärzte machen das. Die wählen solche Plattitüden zum Selbstschutz. Also ich muss auch dieses verteidigen, weil ich die Auffassung vertrete, angemessen aufgrund der Situation, die alle angeht, die an der Situation beteiligt sind.
Ja, ich habe mir nur gedacht, jetzt im Zusammenhang mit dem Tod meines Vaters, Reaktionen, die ich bekommen habe. Nun ja, er war ja schon älter, 86 Jahre alt, er hat sein Leben gelebt und sicherlich war es für ihn jetzt eine Erlösung. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite war ja mein Vater, der gegangen ist, ein wichtiger Mensch in meinem Leben, der auch eine tiefe Trauer ausgelöst hat.
Ja.
Und obwohl die beiden Argumente stimmen, ja, er war 86 Jahre, ja, für ihn war es eine Erlösung, hat mir aber dann der andere Teil gefehlt.
Genau. Diese 36 Varianten greifen jeweils einen Aspekt der gesamten Kommunikation auf und der wird verbalisiert. Ich kann nicht alles auf einmal verbalisieren und jeder wählt auf seine Weise aus. Das Entscheidende ist aber, dass ich bei all diesen Verbalisierungsmöglichkeiten wissen muss, ich kann nicht bestimmen durch die Art und Weise, wie ich etwas aufgreife, wie der andere darauf reagiert. Beispielsweise, wenn ich bewusst jemanden ermutigen möchte, was zum Beispiel Angehörige gern machen, Kopf hoch, das wird schon wieder werden. Das ist eine Ermutigung. Und ich habe so oft gehört von Patienten, ich habe keine Kraft mehr, meinen Kopf hochzuhalten. Ja. Der Kopf sinkt runter. Das heißt, dann ist es auf einmal und schlägt um in eine Entmutigung. Das heißt, viele Ermutigungen können entmutigend wirken und umgekehrt, Entmutigen können sogar ermutigend wirken. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich sage, das schaffst du nicht mehr. Und er sagt, jetzt erst recht.
Oder wir alle müssen mal sterben. Ja, aber ich jetzt noch nicht.
Genau so. Ja. Das heißt, ich möchte das Augenmerk darauf richten. Das ist meine ganze Intention. Was ich gesagt habe, weiß ich erst, wenn ich die Antwort des anderen kenne. Das ist für mich eine der wichtigsten Merksätze in der Kommunikation.
Interessant finde ich jetzt, dass du durchaus auch dazu ermutigst, in gewissen Situationen zu Plattitüden zu greifen, weil ich hatte bisher die Auffassung, hüte dich vor Plattitüden, weil sie richten möglicherweise mehr Schaden an, als dass sie Nutzen stiften.
Und das sind die Bewertungen, das kann man so sehen, aber ich sehe das nicht so. Sondern ich
finde ich interessant.
Ich versuche, die Verknüpfung zu sehen zwischen zwei Menschen, dass ich ausdrücke durch meine Sprache, was der andere mir wert ist, wie weit ich darauf eingehen will, ich nicht darauf eingehen will. Und das kann man sehr vornehm und edel sagen oder eben mit einer Plattitüde.
Und vor allem, wenn jemand sagt, wir alle müssen mal sterben, dann habe ich erstmal den Eindruck, okay, derjenige möchte sich emotional gar nicht gerade auf mich einlassen, sondern bügelt ab.
Genau so. Ja. Das ist eine Form, sich zu entziehen. Die Wir-Form ist eigentlich genau die Form, dass ich den anderen generalisiere, indem ich sage wir, wenn ich sage du, dann bin ich bei dem anderen. Das ist der große Unterschied. Und darum die Du-Fokussierung eine so große Bedeutung.
Das heißt, du appellierst wahrscheinlich an jemanden, diese vier Optionen einfach mal durchzuspielen, um vorbereitet zu sein.
Genau so. Oder in der konkreten Situation, ich sage dann, nimm dir halt eine Sekunde, geh einen kleinen Schritt zurück und check durch. Ich aussage, ich bin entsetzt. Wieder bei der kranken Freundin, die ich treffe. Das andere ist, erzähl mir. Das andere ist, was ist passiert? Hast du schon ein Testament gemacht? Das andere ist, du siehst sehr, sehr erschöpft aus. Das andere ist dann wieder, naja, es gibt genügend Studien, die sagen, das muss nicht tödlich sein, das ist eine Lebenserwartung von so und so und so. Und das andere kann ich sagen, wie geht denn dein Mann damit um? Habe ich jetzt sofort durchgecheckt und dann kann ich wählen, was in einer konkreten Situation trifft. Und wenn ich trainiert bin, das immer wieder mache, dann fallen mir auch in der konkreten Situation Varianten sofort ein.
Ernst, du hast in einer unserer letzten Folge ein wunderbares Beispiel dafür genannt, warum Kommunikation zwischen Sterbenskranken und Medizinern, Pflegepersonal, Angehörigen häufig misslingt und hast dafür eine wunderbare Metapher genannt, nämlich die vom Schachspieler und vom Damenspieler. Und ich glaube, die kann man immer wieder nennen, weil sie so eindrücklich ist und weil sie mir auch die Augen dafür geöffnet hat, warum manche Kommunikation einfach nicht gelingt. Wenn du uns vielleicht noch mal ganz kurz die Essenz dieser Metapher schilderst, was dahinter steckt.
Nehmen wir das Beispiel von der jungen Frau, die ich treffe und die mir sagt, sie hat Krebs. In dem Augenblick bin ich der Schachspieler und die Patientin, die junge Frau, ist die Damespielerin. Als Schachspieler, ich bin gesund. Ich habe alle Möglichkeiten, mit umzugehen. Ich freue mich über meine Kinder, ich freue mich über meine Frau, meine Arbeit gefällt mir, ich ärgere mich über meinen Chef. All die Dinge laufen. Und ich plane den morgigen Tag, ich habe Planungen für die nächsten 2-3 Jahre schon, wann ich Urlaub machen will, ob ich noch Kinder haben möchte oder nicht. Das sind meine Optionen, die ich habe als Schachspieler. Ein Schachspieler, der kann halt mit dem König spielen, mit der Dame spielen, der hat 2 Läufer, der hat 2 Türme, der hat 2 Springer, der hat 8 Bauern.
Der kennt sich aus auf dem Brett.
Der kennt sich auf dem Brett aus und im Leben und kann auch spielen. Er sei denn, er ist Schachmatt, dann kippt er um und spielt Dame. Nehmen wir mal so die Metapher weiter. Die Patientin oder die Freundin, die mir sagt, sie hat Krebs, ist die Damespielerin. Sie hat jetzt nur noch den einen Fokus, nämlich ich bin lebensgefährlich erkrankt. Und all meine Spielmöglichkeiten sind eingegrenzt, und zwar radikal eingegrenzt. Ich kann nicht mal mehr planen für 1 Jahr oder für 2 Jahre, weil alles offen ist. Das bedeutet, es ist eine Reduktion auf den einen Stein, den sie nur noch vorwärts setzen kann. Sie kann nicht mehr zur Seite, sie kann nicht mehr nach vorn, sie kann nicht mehr alles Mögliche machen, was sie vorher machen konnte. Das ist die Reduktion, die sie erlebt. Und das ist der Unterschied. Wenn jemand reduziert ist, das ist sie als Damespielerin, als Krebspatientin, dann ist sie sehr eingeschränkt in vielen Möglichkeiten, auch in der Sprache. Auf der anderen Seite bin ich dann der gesunde Mensch und ich habe die Vielfalt der Möglichkeiten. Nur wenn ich die Vielfalt der Möglichkeiten habe und ich fange sofort an und erzähle von meinem Urlaub, den ich für die nächsten Jahre plane, konfrontiere ich die Frau mit etwas, was sie nicht mehr kann im Augenblick. Mhm. Und damit schaffe ich eine Distanz oder auch eine Verletzung. Mhm. Und das ist das dann kein Zusammenspiel mehr, sondern ist eine Konfrontation im negativen Sinn der Ausgrenzung. Das meine ich mit dem.
Das bedeutet in der Praxis, dass der Gesunde sich bemühen sollte, sich in die Welt des Sterbenskranken einzufinden. Weil umgekehrt ist es ja schwieriger,
ja,
oder?
Genau, ja, das geht einfach so nicht mehr.
Ja.
Das heißt, ich formuliere das in den Seminaren immer so, der Sterbenskranke, der Sterbende ist für mich in der Gesprächsführung die Ressource, von der ich das Gespräch herleite. Ich greife auf, was ich höre, was ich sehe, was ich rieche, was ich taste und das verbalisiere ich in einer Weise der Zuwendung und der Unterstützung.
Das heißt, wenn man sich dieses Modell bewusst macht, vor Augen hält, kann man durchaus auch Konflikte in der Kommunikation vermeiden, weil man sich in die andere Person viel besser reindenken kann.
Genau so, ja. Genau so.
Jetzt ist es ja so, wenn beispielsweise die an Krebs erkrankte Freundin mir davon erzählt, die meistgestellte Frage solcher Patientinnen und Patienten ist das die Frage nach dem Warum. Warum trifft es ausgerechnet mich? Warum bin ich erkrankt? Ja. Warum jetzt? Warum suchen so viele Patientinnen und Patienten Antwort auf diese Frage?
Ich erzähle eine Geschichte von mir. Das war kurz nach meiner Dissertation und dann hatte ich eine 60-jährige Patientin, die tiefgläubig war, zu betreuen. Wir hatten eine gute Beziehung miteinander. Und eines Tages sagst du zu mir, Sie sind doch bewandert. Warum muss ich so leiden, sagt sie zu mir. Und ich denke, das habe ich doch gerade alles studiert, in meiner Dissertation mit eingebracht und habe angefangen. Also bei Sokrates war das bereits so. Und als dann Platon darüber referiert hat, begann das so. Und wenn man dann noch bei Hiob nachguckt im Alten Testament, dann guckt sie mich an und sagt zu mir, ach wissen Sie, mein Sohn kommt heute Nachmittag, der ist auch intelligent.
Wuff. Bäm. Ja.
Das war meine Ohrfeige, die ich bekommen habe und die sitzt.
Ja.
Da habe ich gelernt, dass auf diese Warum-Frage von sterbenskranken Menschen eine solche Explikation von philosophischem oder theologischem Wissen Nonsens ist. Ich erzähle eine andere Geschichte. Ein Kollege von mir, 55 Jahre alt, bekam ein Glioblastom, also einen Hirntumor, der auch persönlichkeitsverändernd ist. Und seine Frau sagte zu mir, kannst du ihn mal besuchen? Da kommen so viele Leute. Er liegt im Bett, gekrümmt, redet immer vor sich her. Warum? 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 Und dann kommen Besucher, kluge Leute, Priester und versuchen ihm zu erklären, warum. Und er macht nur wieder, warum, warum. Da habe ich gelernt, wenn Schwerkranke, Sterbenskranke sagen, warum, dann ist das keine Frage, sondern ein Protest. Warum gerade ich? Das sagen manche auch so. Das ist eine Abwehr einer möglichen Erklärung, einer Schuldzuweisung oder Ähnliches für mich, dass ich selbst verantwortlich bin, so krank zu sein. Ich begreife es nicht, dass ich so krank bin, das heißt das Ganze. Das ist übrigens eine alte Form des Warum. Das finden wir im Buch Hiob genau so. Das ganze Buch Hiob vor 3000 Jahren handelt davon, dass die klugen Leute dem Hiob, der unglaublich viel Leid hat, erklären wollen, weshalb er so bestraft wird von Gott. Und er sagt nur, warum? Warum? Und glücklicherweise haben die Schriftsteller des Hiob dann Yahweh, also den Gott Israels, eingeführt. Und der sagt dann zu den Leisen, was soll euer Reden?
Also diese Protestvariante ist für mich neu und die finde ich sehr interessant. Weil ich bin bisher immer davon ausgegangen, auch für mich persönlich, die Warum-Frage ist eigentlich sinnlos. Du zermarterst dir das Hirn schon in dem Bewusstsein, keine Antwort darauf zu finden.
Ja.
Und die viel interessantere Frage für mich ist, warum nicht ich? Warum sollen alle um mich herum an Krebs erkranken oder schwere Erkrankungen bekommen, nur ich nicht? Aber der Ausdruck des Protestes, den hatte ich ehrlich gesagt nicht so vor Augen bislang. Finde ich ganz interessant.
Also wenn man die Aussagen hört bei Leinemann oder bei Schlingensief, da ist es genau das. Es ist müßig, mit der Warum-Frage sich zu beschäftigen. Ich will nicht krank sein. Und warum gerade ich? Und warum gerade jetzt, wo mein Leben so gut sein könnte? Das ist eine reine Protesthaltung. Und die kann ich nur begleiten. Und die beklagen, dass versucht wird, ihnen das zu erklären. Also die bekommen immer wieder auch mit, was es bedeutet, denen eine Ohrfeige zu geben, die so anfangen zu reden, also wie ich sie auch bekommen habe.
Die Frau hat dich ja gebeten, zu dem Mann hinzugehen an das Bett. Wie hast du darauf reagiert, auf sein Warum?
Ich habe am Bett gesessen und habe gesagt, du hast ein Recht. Du hast ein Recht zu klagen. Bin dabei gewesen und habe dann versucht, mit ihm zu vermitteln oder auszusprechen, was ich an Leid bei ihm spüre. Und er hat nur gesagt, warum? Einfach stehen lassen, mit aushalten.
Klagen ältere Sterbende und jüngere Sterbende unterschiedlich?
Das hängt von der Persönlichkeit ab und von den Möglichkeiten, ob ihnen die Klage als Möglichkeit gegeben wird. Es gibt ja genügend Klageverbote in unserer Gesellschaft, was die Patienten in Palliativstationen, in Hospizen oder in Pflegeeinrichtungen geht, ja sowieso. Die Klage stört und so ist es halt.
Was mir auffällt, Ernst, ist, dass bei Sterbenskranken die Stimmung häufig schwankt zwischen Angst und Hoffnung. Und ich habe das auch bei meinem Vater gespürt. Obwohl er am Ende auch sterben wollte, war es aber immer so, nicht jetzt. Und damit auch eine gewisse Hoffnung verbunden, es könnte sich ja nochmal bessern. Ich könnte ja vielleicht auch nochmal laufen können. Also sich quasi eine Hintertür offen gelassen. Warum ist es so wichtig, sowohl die Angst als auch die Hoffnung von Sterbenskranken anzuerkennen?
Da gibt es viele Gründe. Einmal, weil es in der Tat so ist, dass jeder Angst und Hoffnung hat, und zwar zur selben Zeit. Dass es nur schwankt. Mal ist die Angst stärker, dann ist die Hoffnung stärker. Und wir pendeln uns immer wieder neu ein. Das ist einfach so bei jedem Menschen. Da kann man diskutieren, so viel man will. Das Phänomen ist einfach da. Und die Frage ist halt, ich kann mit dieser Ambivalenz Gespräche steuern. Ich kann auf diese Weise Eskalationen in Gesprächen verhindern. Als Beispiel, ein junger Patient, 15 Jahre alt, sehr, sehr krank, ist mit seinem Vater beim Arzt und der Arzt teilt mit, dass dieser junge Mann eine Leukämie hat. Und der Vater sagt, das kann nicht sein, mein Junge ist gesund. Und der Arzt sagt, ja, aber bitte, wir haben ihn untersucht und alle Untersuchungen, die machen wir sehr gründlich. Und dann sagt er, ja, Sie können das gründlich machen, aber Sie können sich auch täuschen. Und dann sagt der Arzt, na, wir täuschen uns nicht, wir machen das sehr präzise kontrolliert und wir haben auch noch ein Labor, die das nochmal kontrollieren, wenn wir kontrolliert haben. Und dann sagt er, aber auch die können sich täuschen. Und dann sagt er, aber bitte, jetzt nehmen Sie mal irgendwann Vernunft an und akzeptieren Sie bitte, dass Ihr Sohn so krank ist und sterben wird in einiger Zeit. Und dann springt der Vater auf und läuft weg. Ist wütend, weil der Arzt ihm nicht die Möglichkeit gelassen hat, eine Hoffnung zu haben, dass es doch noch zu Ende sein könnte mit der Leukämie, dass doch noch Leben sein könnte und der Arzt sich getäuscht haben könnte. Das heißt, wenn ich dann einseitig meine Hoffnung benenne oder meine Angst benenne, einseitig, wird der andere gezwungen, das Gegenteil zu machen, und so eskalieren sich Gespräche im Familienkreis, am Krankenbett, das kann man dauernd erleben. Und es wäre hilfreich, wenn die Schachspieler bereit wären, die Hoffnung in der konkreten Situation zu respektieren, auch wenn die noch so aberwitzig zu sein scheint, die dort formuliert wird. Klugheit besteht dann darin, das ist für mich eine Frage der Klugheit, zu sagen, ich muss Ihnen leider sagen, Sie haben Leukämie und Ihr Sohn, Ihr junger Sohn, das Leben ist gefährdet. Das ist die Wahrheit, die ich sagen muss, die ich auch in Kommunikation mit Angehörigen so benennen kann.
Verstehe, ja.
Nur, ich füge ein Und an. Ich greife sofort die Antwort von dem Patienten auf, von dem Kranken, von der kranken Frau auf und sage, und du hoffst, dass das nicht zutrifft. Und du hoffst, dass du noch ein Kind gebierst, wenn du jetzt schwanger wirst. Und du hoffst, noch deine Großmutter zu erleben, wenn die goldene Hochzeit feiert. Das ist der entscheidende Punkt. Und das scheint eine Lösung zu sein für genau diese Konfliktsituationen. Und dann hat man eine Gemeinsamkeit. Hm. Aber das kann auch nur der Schachspieler leisten und nicht der Damenspieler. Der Damenspieler ist nicht in der Lage zu sagen, ich habe Hoffnung, auch wenn du jetzt behauptest, die Wahrheit zu kennen, dass ich sterben muss. Das ist eine Überforderung beim Damenspieler.
Ja.
Also insofern ist wieder die Verantwortung für diese Gesprächsführung beim Schachspieler.
Eskalationen, Ernst, schreibst du auch, lassen sich möglicherweise vermeiden, indem ich die Ambivalenzschaukel berücksichtige. Was meinst du damit?
Ja, es ist genau das, was ich gerade geschildert habe. Das heißt, jeder schwankt hin und her mit seiner Angst und Hoffnung. Es gibt Tage, wo ich mehr Angst habe und weniger Angst habe, wo ich mehr Hoffnung habe. Das geht, ich schaukele hin und her. Und bei einer Schaukel kann ich dadurch, wo ich mich hinsetze, ausgleichen. Besser ist eigentlich das Bild einer Wippe.
Okay.
Bei einer Wippe, wenn ich dann mit dem einen Teil unten bin, kann ich mich auf die andere Seite der Wippe setzen, dann kommt sie wieder hoch.
Ja.
So kann ich ausgleichen. Mhm. Also ich nehme heute lieber das Bild, das habe ich früher immer wieder genommen, mit der Schaukel, aber ich nehme es lieber mit der Wippe. Oder aber auch mit einer Waage, wo ich dann in einer Startwaage bin und kann dann die Gewichte ausgleichen, sodass es ein Gleichgewicht gibt, um andere Bilder noch dafür zu nehmen.
Okay.
In dieser Situation des Schachspielers und des Damenspielers kommen natürlich unterschiedliche Emotionen aufeinander. Inwieweit gehe ich die Hoffnung der erkrankten Person mit? Meine Frage ist, soll ich beispielsweise lügen, wenn ich weiß, dieser Person geht es super schlecht, sie hat nicht mehr lange zu leben, aber macht sich gerade Hoffnung? Formuliert das, möchte nächste Woche dies noch erleben, das noch erleben, wie du gerade gesagt hast, vielleicht noch ein Kind gebären, was in der Situation für die Gesunden total abwegig ist. Aber gehe ich dann mit oder enthalte ich mich oder sage ich vielleicht, boah, das ist jetzt ein bisschen viel verlangt, hole ich die Person zurück auf den Boden der Tatsachen?
Den Boden der Tatsachen kann ich nennen, kann sagen, wie krank jemand ist. Und werde trotzdem in der Lage sein, die Hoffnung, wie auch immer sie ist, stehen zu lassen. Und meine Arbeitsweise ist dann, mit demjenigen auch dieses Hoffnungsvolumen auszusprechen. Das heißt also, wenn jemand zu mir sagt, ich will noch ein Haus bauen, dann werde ich ihn fragen, wie willst du das machen? Erzähl mir davon. Wann willst du anfangen? Wie willst du das machen? Und ich bleibe dabei. Und meine Erfahrung ist, dass im Normalfall, es gibt Ausnahmen davon, der nach einer Zeit sagt, das geht doch gar nicht mehr. Das geht doch gar nicht mehr.
So, dass du es nicht sagen musst, sondern die Person
es
selbst reflektiert.
Es gibt Situationen, wo ich sagen muss, das mache ich nicht. Also wieder ein Beispiel. Es ging mal durch die Zeitungen, dass ein Patient gesagt hat, eine Hoffnung seien Engelsflügeln aus New York von einem bestimmten Künstler. Und wenn er die bekommt, dann würde er also gesunden. Das ist so eine Situation, wo ich ganz sicher gesagt hätte, das lassen wir mal so sein und werde versuchen, mit ihm darüber sprechen, was er für Engelshoffnungen hat. Aber die Mitarbeiter haben dann mit der entsprechenden Regionalzeitschrift eine Aktion gemacht, eine Spendenaktion, dass der Mann diese Flügel aus den USA bekommen könnte. Das Geld kam zusammen und das waren dann Flügel aus einem Gips, speziellen Gips, die handhabbar waren. Und die kamen dann zu den Patienten ins Zimmer rein. Und was hat der Patient gemacht? Der hat die genommen, hat gegen die Wand genommen und hat gesagt, was soll diese Scheiße, die machen mich auch nicht gesund. Das heißt, der hat selbst begriffen, dass das für ihn ein Weg ist, noch eine Option zu haben, dass der Druck nicht so groß ist, dass er jetzt sterben muss, sondern hofft, wenn das kommt, dann werde ich noch wieder gesund und dann wird alles besser. Ja, die Hoffnung respektiere ich und die lasse ich mir erzählen. Ich bleibe nur bei dem Erleben. Es gibt ein sehr schönes Gedicht von Amichai und da heißt es, die Seele ist ein Profi, der Leib ist ein Animateur. Das heißt, wir können uns mit der Seele so viele Dinge erklären und vorstellen, aber der Leib, der ist ein Animateur, der macht diese Seelenspiele nicht mit, sondern der zeigt uns die Grenze schneller, als wir es gerne haben möchten. Das ist ein wunderbares Bild. Wir haben alles im Kopf, alle möglichen Vorstellungen, was wir tun könnten, was wir sollten, was wir hoffen. Und dann kommt der Korpus, der Leib, und dann erfahre ich auf einmal, dass ich meinen Hintern nicht mehr vom Stuhl hochbekomme.
Ja. Es ist ja keineswegs so, dass das Verhältnis von Pflegenden und Angehörigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Sterbenskranken einseitig ist. Dass da nur die Gebenden sind und dort im Krankenbett nur die Nehmenden.
Ja.
Es kann ja auch umgekehrt sein,
ja,
dass wir schon auch eine ganze Menge von Sterbenden lernen können. Hast du da Beispiele?
Ja, es gibt unendlich viele Beispiele dafür. Das heißt, jemand, der einen Sterbenden begleitet, kann von dem lernen, was im Leben wichtig ist und was nicht wichtig ist. Der kann von ihm lernen, wie wichtig es ist, mit Menschen eine liebevolle Beziehung einzugehen und sehr wohl auch die eigenen und die Grenzen der Partner zu akzeptieren. Er kann auch davon lernen, was es heißt, einsam sterben zu müssen. Er kann auch davon lernen, ganz bestimmte Aussagen aufzunehmen, Weisheiten, die vermittelt werden. Das heißt ja sonst in den frühen Büchern immer die Weisheit der alten Menschen. Da wird häufig drüber gelächelt. Aber da ist für gewöhnlich eine Weisheit, die eingebettet ist in ein Leben und auch in das Sterben, in die Grenzen hinein. Und diese Menschen haben etwas zu sagen. Und diese Aussagen können sehr persönlich sein. Ich denke an zwei Dinge, die passiert sind, die ich mitbekommen habe. Einmal ein sterbender Mann sagte zu seiner Frau, die waren beide um die 50 Jahre alt, also wenn du wieder heiraten willst, dann verhalte dich bitte deinem Mann gegenüber anders. Bitte nicht so viel mit dem Putzlappen rumlaufen, bitte nicht ständig kontrollieren, hör auf zu rauchen, das stinkt, wenn du rauchst. Und das bitte ich, das zu berücksichtigen. Dann könnte es gelingen, dass du eine vernünftige Partnerschaft findest, besser als mit mir. Punkt.
Bäm, auch eine Ohrfeige.
Ja, das geht es.
Ja.
Ich kenne eine andere Situation, wo eine enge Freundin mit dabei war, auch beim Sterbenden. Und die Sterbende sagt dann zu ihrem Mann und zu ihrer Freundin, die hat eine lange Freundschaft miteinander, ich möchte gern, dass ihr beiden miteinander heiratet, wenn ich verstorben bin. Das wird euch beiden gut tun, ihr kennt euch und das ist nicht so ganz neu für euch, so im Austausch miteinander zu sein. Und für mich wäre es ein Trost zu wissen, dass du dann aufgehoben bist. Das passiert.
Weißt du, wie die Geschichte ausgegangen ist?
Die haben geheiratet, ja.
Wow.
Okay. Das sind keine Ausnahmen.
Ist klar.
Ich erzähle von keinen Ausnahmen. Mhm. Also ich bitte zu respektieren, dass ich das Geschäft 50 Jahre mache.
Natürlich.
Und aus dieser Zeit erzähle ich Beispiele.
Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, du machst das Geschäft seit 50 Jahren. Du hast sehr viele Sterbende begleitet. Was ist aus diesen 50 Jahren deine wichtigste Lehre, die du mitgenommen hast von Sterbenden?
Dass ich mit einigen Menschen liebevoll umgehe.
Damit ist alles gesagt.
Zum Abschluss wollen wir eine neue Kategorie möglicherweise etablieren. Wir fangen heute damit an. 6 Fragen, 6 kurze Antworten an dich, lieber Ernst, die uns in den vergangenen Wochen begegnet sind, die uns zum Beispiel über Instagram erreicht haben. Wir fangen einfach mal mit der ersten an. Und zwar, wie kann ich ein Gespräch mit Sterbenskranken eröffnen? Hinweise davon hast du uns in dieser Folge auch schon gegeben. Aber vielleicht kannst du kurz darauf antworten.
Ja, das hängt von der Zeit ab, die ich habe für dieses Gespräch. Wenn ich viel Zeit habe, kann ich und eine Beziehung zu demjenigen haben, erzähl mir von dir.
Wie lange sollte in der Regel ein Besuch am Sterbebett dauern?
Das bestimmt der Kranke, der Sterbende. Der entscheidet, wie viel Kraft er hat, mich zu ertragen oder nicht zu ertragen. Das kann 20 Minuten sein, das kann 2 Stunden sein, das kann 24 Stunden sein. Es gibt ja auch die Begleitungen, wo Angehörige mit im Bett liegen.
Passt FaceTime für ein Gespräch mit meiner sterbenskranken Bekannten?
Wenn diejenige auch getrainiert ist im Umgang mit FaceTime.
Ich meine, denken wir an Corona.
Ja, natürlich. Das,
wie unendlich viele Menschen nur die Möglichkeit hatten, sich über dieses technische Hilfsmittel letztendlich zu verabschieden.
Und sie haben es auch gelernt.
Und haben es gemacht.
Und sie haben es auch gemacht.
Ja.
Und das ist natürlich noch 100-mal besser als kein Abschied.
Ja, natürlich.
Das ist ja,
da kann man auch viel überbrücken, wenn jemand nicht kommen kann, ob er entfernt ist, wenn die Angehörigen irgendwo in USA leben oder wo auch immer.
Ja.
Was sollte ich meiner sterbenskranken Freundin von mir erzählen?
Möglichst wenig. Nur dann, wenn du dadurch die Einsamkeit deiner Freundin auflösen kannst, indem du dann mit ihr zusammen bist in einer bestimmten Erfahrung, in einer bestimmten Fragestellung.
Ich möchte meine sterbenskranke Freundin mit einem Geschenk überraschen. Was bringe ich ihr am besten mit?
Zeit.
Wie kann ich ein Gespräch mit Sterbenskranken beenden?
Indem ich zusammenfasse, was in dem Gespräch, in der Begegnung jetzt gewesen ist. Und mich verabschiede. Ich mache ein Beispiel. Du hast mir jetzt erzählt, wie es dir geht. Ich habe dir gern zugehört und ich komme gern wieder. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank für deine Antworten. Sterben und Trauern, der Podcast, so heißen wir auf Instagram und sind darüber jederzeit erreichbar. Wir wollen noch einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Verlieren und Trauern kommt dann Anfang, Mitte Dezember raus. Und wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns hierbei begleiten. Herzlichen Dank. Tschüss.